Und das ist bei Food and Mood eigentlich ganz gut möglich. Man sagt ja auch immer, unser Darm ist das zweite Gehirn. Diese Verbindung, du hast auch schon angedeutet, kann man ja fast so merken. Und da spielen, also können wir auch nachher noch ein bisschen im Detail drüber sprechen, aber da gibt's halt, es ist keine Einbahnstraße, ne? Nicht unser Gehirn schickt was zum Darm oder andersrum, sondern es ist ein richtig reger Verkehr, der da von oben und unten die ganze Zeit hin und her läuft. Und ich finde, ein ganz gutes Beispiel ist zum Beispiel so Anxieties, also so ein Gefühl von Ängstlichkeit. Das kennen wir ja fast alle. Und wenn man mal so ein bisschen drauf achtet, gibt es viele Nahrungsmittel, die einem dann nicht gut tun, wenn man schon sich so fühlt. Und das fand ich irgendwie ganz eindrücklich. Auch zum Beispiel vom Thema Blutzucker kommt der Kaffee mit Milch, Kaffee generell.
Herzlich willkommen zur Healthy Show. Entdecke mit uns die Essenz deiner Gesundheit und deines Wohlbefindens. Warum Healthy? Healthy steht für Health Simplified und wir bringen euch Tipps, Tricks und Protokolle rund um die Themen Gesundheit, mentale Fitness und Biohacking, damit ihr so eure Gesundheit und Wohlbefinden nachhaltig verbessern könnt. Wir sind Sebastian und Johannes, zwei gesundheitsverrückte Ingenieure und Unternehmer und wir sind davon überzeugt, dass Gesundheit das Geburtsrecht eines jeden Menschen ist. Die Healthy Show ist dein Nummer 1 Podcast, wenn du wissen willst, wie du richtigen Routinen und neuesten Erkenntnisse aus der Wissenschaft direkt für dich anwenden kannst. Wir interviewen Experten und Expertinnen und begeben uns gemeinsam mit dir auf die Reise zur optimalen Gesundheit und maximalen Vitalität.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Healthy Show. Heute habe ich die liebe Dr. Anna Latz bei mir im Podcast. Anna, ich glaube, wir versuchen es schon etwas länger. Umso schöner, dass es jetzt heute trotz der Zeitverschiebung und so weiter klappt. Anna, du bist Ärztin. Arbeitest tatsächlich wieder in der Klinik, hast aber super viele spannende Kapitel, glaube ich, hinter dir und hast ja auch ein sehr breites Themenfeld von, ich glaube, viele Leute kenne ich aus dem Blutzuckermanagement-Bereich, dann machst du aber auch viel Lifestyle-Medicine. Hast du Lust, dich selber mal vorzustellen und vielleicht auch mal so deinen Weg zu porträtieren oder skizzieren, wie du jetzt gelandet bist, wo du bist?
Ja, danke dir für die Einladung und ich freue mich, dass wir es geschafft haben, jetzt räumlich können wir kaum weiter entfernt sein, aber jetzt so verbunden. Ja, danke für die nette Vorstellung und du hast eigentlich schon das Relevanteste gesagt. Ich bin vom Herzen Ärztin und auch Unternehmerin und habe, wie du schon beschrieben hast oder angedeutet hast, viele verschiedene Dinge machen dürfen bereits in meinem Leben. Von einem Studium angefangen, wo ich sehr viel auch im Ausland war, da immer sehr inspiriert war, was zum Beispiel auch in Amerika, in England, ich dann in Unis, in den Krankenhäusern schon erleben durfte, dann irgendwie verschiedene Stationen auch gehabt. Also ich habe ganz klassisch nach dem Studium angefangen, in der Medizin zu arbeiten, im Bereich Psychosomatik und Psychotherapie, also sprechende Medizin, und habe dann nach einem Jahr aber nochmal die Klinik verlassen und habe mich 4 Jahre ausgetobt in, ich glaube, jeden Art von Sektor jetzt fast so durch, von wirklich ganz klassisch beim Ministerium für Gesundheit im Bereich Prävention gearbeitet, dann in einem Startup als eine der ersten Mitarbeiterinnen, das im In- und Ausland für Unternehmen gearbeitet, auch im Kontext von Beratung und dann zuletzt selbst gegründet. Ja, also ich habe da wirklich ganz tolle Erfahrungen gemacht, das heißt auch in so ganz verschiedenen Konstellationen gearbeitet, mit Teams geleitet, aber auch eben irgendwie CEOs zur Seite gestanden und ja, dann denkt man sich so, und wieso ist sie jetzt wieder in der Klinik? Genau, und den Schritt habe ich aber dann tatsächlich Anfang letzten Jahres gewagt, weil ich doch, um zum Anfang meiner Vorstellung zurückzukommen, gemerkt habe, ich bin halt Ärztin und das ist sozusagen das allererste, was mir Spaß macht und auch Sinn gibt. Ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Frage, das erfüllt dich ja auch und natürlich kann man irgendwie im Bereich von Gründertum, von wirtschaftlichen Arbeiten, das weißt du auch, sehr, sehr, sehr wirksam werden. Aber mir war es ganz wichtig, auch nochmal so ein bisschen zu meiner Wurzel zu kommen, um 1:1 mit Menschen zu arbeiten, mit diversen Teams zu arbeiten. Und so bin ich dann eben zumindest in Teilzeit letztes Jahr zurück in die Klinik gegangen und habe natürlich das Glück, noch das ein oder andere schöne Projekt nebenher machen zu dürfen.
Ja, sehr schön. Hattest du denn damals eigentlich einen Aha-Moment oder irgendwas, weshalb du gesagt hast, dass du gerne Ärztin werden möchtest? Also, weil ich glaube, bei mir war es halt damals so, dass mein Papa Arzt ist und irgendwie, das hört man, glaube ich, ganz oft, dass dann sozusagen die Kinder auch irgendwie Arzt oder Ärztin werden wollen. Ja. Ich habe dann einen anderen Weg eingeschlagen, aber ich habe es oft gehört, dass Leute irgendwie ein tiefes Warum haben. Das hast du ja gerade auch schon skizziert. Und kannst du sozusagen sagen, woher das bei dir kommt?
Tatsächlich nicht so klar. Es wäre so schön, wenn ich so eine tolle Geschichte jetzt erzählen könnte, aber ich habe ja erstmal BWL studiert und weil ich das auch wollte. Also ich habe gar nicht mit Medizin irgendwie angefangen, komme auch nicht aus so einer Ärztedynastie, wo das irgendwie so klar war. Ich glaube, was schon immer mich geprägt hat, ist schon auch so ein Interesse für andere Menschen, irgendwie auch vielleicht für den Körper und auch anderen helfen zu wollen. Ich glaube, das habe ich schon immer so als Eigenschaften gehabt. Was eigentlich eher so ich rückblickend festgestellt habe, was so mehr in der Familie liegt, ist sowas Unternehmerisches. Also meine Großmutter war schon da selbstständige Unternehmerin. Also das ist eher was, das finde ich immer ganz cool, wenn man zurückblickt, wenn man denkt, okay, so ein Autonomieverständnis, auch so eine Hands-on-Mentalität, dass sowas vielleicht dann aus der Familie kommt. Ja, und das ärztliche Feld irgendwie total faszinierend ist, habe ich tatsächlich erst ganz ehrlich gesagt im Studium und auch vor allem in den letzten Jahren, jetzt nachdem ich wirklich in dem Beruf in verschiedenen Settings gearbeitet habe, bin ich so überzeugt, dass es einfach mit das Tollste ist, was man machen darf, ja.
Ja, schön. Ich glaube, es ist auch was unwahrscheinlich Dankbares. So ein bisschen, zum einen glaube ich halt auf Service zu sein und zum anderen aber natürlich auch wirklich helfen zu können, ne? Und ich glaube, das ist ja das Schöne, glaube ich auch, weshalb du wahrscheinlich wieder in die Klinik zurückgegangen bist, halt wirklich am Menschen arbeiten, mit Menschen arbeiten. Und mir fehlt das manchmal so ein bisschen im Alltag, also anders, glaube ich. Aber deshalb finde ich den Schritt sehr bewundernswert, dass du gesagt hast, zurück zur Ursprungsstätte so ein bisschen, ne? Ja.
Ja, total.
Du hast ja, ich fand den, du hast es, glaube ich, letztens auf LinkedIn mal geschrieben, du hast diesen Begriff Mood and Food, hast du einfach mal so platziert. Und irgendwie, seitdem ich das bei dir gelesen habe, reimt sich dieser Begriff sehr schön. Und passt, finde ich, auch sehr gut, weil ich glaube, ich so ein bisschen bei mir auch am eigenen Körper auch immer ganz gut spüre. Aber hast du Lust, das mal so zu erklären, was es denn mit diesem Konzept eigentlich auf sich hat?
Ja, sehr gerne. Das ist auch so ein bisschen das, was mich im Moment so als aktuelles Thema irgendwie auch beschäftigt, wo ich viel zu lese, auch zu lerne. Das ist ja auch irgendwie immer wichtig, dass man selber mitlernt und auch in dem Bereich irgendwie guckt, was sind neue Forschungen. Und genau, Food and Mood, da bin ich irgendwie auch so ein bisschen drüber gestolpert in den letzten, ich würde sagen, 2, 3 Jahren. Auch wieder mal, das erste Mal, das kann ich mich nicht genau erinnern, war ich in London bei einem Vortrag und wie du schon angedeutet hast, ich habe mich mit dem Thema Blutzucker, metabolische Gesundheit, also Stoffwechselgesundheit beschäftigt. Also war da irgendwie schon ein bisschen so dran mit einem Blick in unseren Körper und auch mit dem Blick so auf Personalisierung in der Medizin oder Prävention, was passiert da eigentlich? Und dann war da ein Vortrag von einer, das würde ich jetzt freuen, aus Australien stammenden Forscherin. Die haben nämlich dort ein Food and Mood Center, wo es darum ging, dass man auch unter anderem Ernährung als Bestandteil der Behandlung von psychischen Erkrankungen betrachten könnte. Und da dachte ich so, huch, wie kann das denn jetzt sein? Was ist das für ein Thema? Wieso kriegen wir das gar nicht mit in unseren Leitlinien in Deutschland? Genau, und dann habe ich so ein bisschen weiter geschaut in dem Thema. Und wenn man so ganz krass von oben guckt, kann man ja sich einmal angucken, so unsere Poor Diet, also wie wir uns ernähren, und eben auch mentale Gesundheit sind ja eigentlich die größten Gesundheitskrisen unserer Zeit. Also das ist, glaube ich, außer Frage. Es gibt verschiedene Gründe, es sind viele gesellschaftliche Umstände, die dann das nochmal befeuert haben. Aber so diese zwei Themen sind ja wirklich relevant. Und in Food and Mood, so ganz runtergebrochen, ist es aber auch wiederum verknüpft. Und das ist so, warum ich das erstmal so aus einer gesamtgesellschaftlichen Perspektive spannend fand. Und was ich immer liebe bei allen Gesundheitsthemen, ist, wenn man die runterbrechen kann, wenn es Hacks dazu gibt, wenn es irgendwie einfache Bits gibt, um das verständlich zu machen. Und das ist bei Food and Mood eigentlich ganz gut möglich. Man sagt ja auch immer, unser Darm ist das zweite Gehirn. Und diese Verbindung, du hast auch schon angedeutet, kann man ja fast so merken teilweise. Und da spielen, also können wir auch nachher noch ein bisschen im Detail drüber sprechen, aber da gibt es halt, es ist keine Einbahnstraße, ne? Nicht unser Gehirn schickt was zum Darm oder andersrum, sondern es ist ein richtig reger Verkehr, der da von oben und unten die ganze Zeit hin und her läuft. Und ich finde, ein ganz gutes Beispiel ist zum Beispiel so Anxieties, also so ein Gefühl von Ängstlichkeit. Das kennen wir ja fast alle. Und wenn man mal so ein bisschen drauf achtet, gibt es viele Nahrungsmittel, die einem dann nicht gut tun, wenn man schon sich so fühlt. Und das fand ich irgendwie ganz eindrücklich, auch zum Beispiel vom Thema Blutzucker kommt, der Kaffee mit Hafermilch, Kaffee generell, süße Speisen, die einem Blutzucker hochschmeißen und wieder runter. All das spiegelt sich direkt in unserem Mood, in unserer Stimmung, in unserer mentalen Gesundheit wieder. Und Da kann man so anekdotisch erstmal schauen, macht das Sinn, ist das spannend? Und da habe ich mich dann ein bisschen mehr mit beschäftigt und ja, bin eigentlich auch immer noch dabei. Und da fängt man einmal wirklich ganz klar bei der Prävention an. Wie können wir denn essen, um gesund zu bleiben, auch mental gesund, bis hin zu, ne, das, was ich anfangs gesagt habe, dass man auch sagt, Ernährung als wirklich Behandlungsbestandteil mit integrieren kann.
Super spannend, ne? Weil ich glaube, gerade ist zumindest mein Gefühl, dass viel immer über mitochondriale Gesundheit gesprochen wird. Also weißt du, dass man sich halt
Ja.
anguckt, naja, was
Ja.
muss denn eigentlich stoffwechselseitig passieren, dass wir halt gut Energie haben, ne? Und ich glaube, es gibt jetzt verschiedene Lebensmittel, die geben uns einfach mehr Energie. Und ich glaube, es gibt andere, die
Ja.
geben uns nicht so viel Energie und haben wahrscheinlich sozusagen einfach, ja, viel zu viel Zucker und ne, oder sozusagen haben einfach eine andere Wechselwirkung. Und das, was du jetzt eigentlich sagst, ist, dass man noch einen Schritt weiter gehen kann und dass man sich halt eigentlich überlegt, naja, neben der mitochondrialen, also der physischen oder der körperlichen Gesundheit, gibt es aber noch das Mentale, ne? Und das finde ich super spannend. Gibt es, glaube ich, bisher recht wenig drüber. Von daher würde es mich freuen, wenn kannst du uns noch ein bisschen tiefer einführen in das Thema?
Ja, klar, gerne. Also vielleicht hilft es auch nochmal, so diese Verbindung so zu überlegen. Klar, unser Gehirn ist im Kopf, Darm ist im Bauch, sehr groß, sehr lang und ganz spannend. Die sind an ganz unterschiedlichen Stellen im Körper und kommen trotzdem von den exakt selben Stellen im menschlichen Embryo. Und ne, die haben sich weiterentwickelt und so weiter an verschiedenen Stellen im Körper, aber die sind noch verbunden über den Vagusnerv. Und ich finde, das ist auch nochmal ganz eindrücklich zu merken, wie diese Verbindung ist, wenn man sich zum Beispiel das Beispiel Medikation Antidepressiva anschaut. Die wirken nun auf den mentalen Bereich hoffentlich gegen die Depression, haben als Hauptnebenwirkung aber Magen-Darm-Beschwerden. Ganz spannend, ne? Man kann sich vorstellen, das heißt, da müssen Rezeptoren im Gehirn und im Darm gleich aufgestellt sein. Genauso für Serotonin, da sind auch 80, 90% der Rezeptoren im Darm. Ne? Das ist auch immer so, ne, diese ganzen Sprichworte und so weiter, irgendwie was glücklich macht, die ganzen Happiness-Hormone, alles das ist darüber verbunden. Und wenn man sich jetzt vorstellt, okay, unser Darm, unser Mikrobiom, das heißt, diese ganzen Mikroben, die dort leben, da können wir auch nachher noch ein bisschen drüber sprechen, wie man die beeinflussen kann, werden ja immer wieder gefüttert vom Essen. Und da ist jetzt immer so ein bisschen die Frage, ja, was kommt denn da eigentlich rein? Wenn du halt immer ausgewogen, schön, bunt und irgendwie vielfältig isst, dann freuen die sich. Und dann ist es eigentlich auch das Signal, dass unser Gehirn klickt. Da gibt es jetzt nicht irgendwie Alarm oder so. Wenn aber was passiert, was gar nicht so selten ist, was jetzt auch nicht hier heißt mit erhobenem Zeigefinger und so weiter, sondern was einfach so ein bisschen die Lebensumstände ab bildet von vielen Menschen ist, wenn wir viel prozessiertes Essen, also hochverarbeitete Lebensmittel, vielleicht eher zuckerhaltige Lebensmittel oder nur kohlenhydrathaltige oder, dann passiert eben Folgendes, dann kann eine Entzündung im Bereich des Darms bestehen. Und das wiederum, und das zeigen immer mehr Studien, ist auch ein Risikofaktor für psychische Erkrankungen. Das heißt, es kommt zu so einer Dysbiose, so einem Ungleichgewicht und so einer Imbalance. Und eben Entzündung, ja. Und wenn es eine chronische Entzündung ist, fängt dann vielleicht im Darm an und kann sich dann auch letztlich ins Gehirn fortsetzen. Und ja, bevor man jetzt so in Panik verfällt, ne, ist das eigentlich ja auch genau der gute Ansatzpunkt. Man kann die Power von Ernährung total nutzen. Ne? So Food and Mood, das ist für mich irgendwie auch so was Positives, weil Food for Mood oder Mood Food oder wie auch immer, es hat ein extremes Potenzial, auch Einfluss zu nehmen auf, wie es uns geht, wie es unserem Körper geht, wie es unserem Darm geht und so eben auch auf die psychische Gesundheit einzuzahlen. Natürlich, ne, das sei vorweggestellt, es ist nicht nur die Ernährung, das wäre toll, wenn es so wäre, aber ne, Schlaf spielt eine Rolle, Bewegung spielt eine Rolle, Genetik spielt eine Rolle, aber es ist ein super, super potenter Hebel, diese Food and Mood Connection und das finde ich richtig cool.
Ja, super spannend. Ich glaube, das, was du dann ja sagst, ist ja, dass die immer in einer Wechselwirkung stehen. Ne? Also sozusagen, dass wenn, also du hast ja dieses Beispiel der Antidepressiva, was mir gar nicht so bewusst war, wenn ich die nehme, dann schaffe ich es natürlich, mir sozusagen kurzfristig oder temporär eben dann, weißt du, eine bessere Stimmung zu versorgen oder zumindest vielleicht diese ängstlichen und negativen Gedanken beiseite zu schieben. Aber das hat eben Einfluss auf die Ernährung, ne? Und ich glaube, genauso andersrum wahrscheinlich, wenn man einfach viel prozessierte Lebensmittel isst und es zu einer Entzündung kommen,
Ja.
dann merke ich bei mir auch schon, weißt du, ich glaube, jeder von uns hat mal so Phasen, wo man sich nicht so richtig gut ernährt, dann muss ich sagen, dann bin ich auch nicht so in meinem mentalen Potenzial unterwegs, ne? Weil ich sozusagen denke, oh, alles schwer, alles anstrengend, das macht ja auch irgendwie Sinn, weil wahrscheinlich wir nicht so viel Energie rausziehen können und es so ein bisschen schwer drauf wirkt. Also das heißt, wir haben eigentlich immer eine Wechselwirkung, oder? Also du kannst es ja das eine oder das andere, macht jetzt total Sinn für mich, aber das eine und das ohne das andere zu betrachten, ist irgendwie nicht gänzlich komplett dann, ne?
Nee, das ist immer eine Verbindung. Was schon spannend ist, für jedes Signal, das vom Gehirn zum Darm geht, geht 9 zurück vom Darm ins Gehirn. Also,
Neun.
ne, aber Second Brain, ja,
Wahnsinn.
1:9 tatsächlich. Und so, was mir auch irgendwie immer hilft, so, ne, man denkt so, okay, Gehirn Nummer 1, ne? Und dann klar, Second Brain irgendwie ist der Darm. Aber allein dieses, ne, diese Darmbakterien, dieses Mikrobiom zusammen wiegt 1 bis 2 Kilo. Und unser Gehirn wiegt vielleicht gut 1 Kilo. Ne, also das ist massiv viel, was da irgendwie unterwegs ist. Und wie du sagst, es ist immer bidirektional. Und was es noch schwieriger macht, ist, wie du sagst, nur wenn man so in so einer Phase ist, wo man vielleicht nicht so schafft, auf sich zu gucken mit der Ernährung, und dann merkt man es direkt, dann ist ja leider das Problem, die einfachere Entscheidung ist meistens die Lebensmittel, die eben nicht so bunt, nicht so vielfältig sind, sondern die easy verfügbar sind, die vielleicht auch kurz einem die Energie geben, aber dann halt auch wieder abfallen lassen. Und da ist es natürlich, ne, deswegen, ich bin ein großer Fan von Prävention, wichtig, seine Strukturen, seine Möglichkeiten zu haben, halt schon dem vorauszugreifen und zu wissen, okay, das sind die Lebensmittel, das sind die Hacks, das sind die Regeln, wie auch immer man es nennen mag, mit denen ich ganz gut funktioniere. Und das sind die Lebensmittel, die ich brauche, um halt auch nicht nur meine Darmbakterien, sondern auch meinen Mut und mein Gehirn zu füttern.
Sind die denn individuell? Also weißt du, hat jetzt sozusagen jeder Mensch, ich sag mal, seine Top 30 Lebensmittel und im Idealfall spürt man in sich hinein oder macht einen Test und weiß sozusagen so ein bisschen, was für ein gut ist, oder sind die universell empfehlenswert?
Also, die Personalisierung in Medizin, in Ernährung ist ja so eins der Hot Topics auch im Moment. Und die ganz präzise Antwort, sicherlich ist es höchst individuell. Welche Stämme an Bakterien hat man gerade im Darm? Wie ist es irgendwie gerade da aufgestellt vom Mikrobiom? Dann kann man sich zum Beispiel die Blutzuckerantwort auch höchst personalisiert anschauen. Ich würde aber andersrum sagen, muss man gar nicht. Man kann jetzt erstmal mit den Basics anfangen. 30 Lebensmittel ist irgendwie ein witziges Stichwort, weil ein Stichwort wird keinen überraschen, was man ja irgendwie immer viel essen darf. Für die Gesundheit ist das Thema Pflanzen. Reich an Ballaststoffen, viele sekundäre Pflanzenstoffe, bunt, vielfältig etc. Und da gibt es ja so diese schöne Bezeichnung von Plant Points, Pflanzenpunkten. Und da sind ja genau die 30 das, was man Idealfall pro Woche erreichen soll. Das heißt, 30 verschiedene Pflanzen. Bevor man jetzt hier in Panik verfällt, da zählt auch Kaffee dazu, da zählen Gewürze dazu, also Kräuter, natürlich Obst, Gemüse, verschiedene
Olivenöl?
Getreide, Olivenöl,
Okay.
Schokolade, Popcorn. So, getting
Sehr
there,
gut.
so, ne? Aber das ist was, was ich sagen würde. Natürlich kann jeder und jeder soll auch schauen, wie geht's mir, wenn ich was esse. Manche Leute sind allergisch, man muss auch nichts essen, was einem nicht schmeckt. Aber man kann, sollte sich auch die Chance geben zu gucken, wie kann sich mein Geschmack vielleicht verändern und kann ich da Vielfalt einführen. Na, also ich würde sagen, so bunt, eat the rainbow, Vielfalt, das ist was, was eher, also eher von der Seite kommt. Fangt mal mit sowas an und dann kann man immer noch gucken, was ist genau für mich die richtige Konstellation, genau die gleiche Kombination, ne? Weil dann kann man halt natürlich, man kann ja immer smarte Hacks machen, man kann irgendwie, um Eisen aus Schokolade aufzunehmen, das mit noch Vitamin C aus einer Orange kombinieren, etc. Also das kann man alles machen, aber ich würde erstmal sagen, so Vielfalt ist wichtig und natürlich eine ganz wichtige Sache, die irgendwie immer passiert und die auch viel den Health-Trends der letzten Jahre zu schulden ist, ist auch bei jetzt Obst und Gemüse, das ganze Obst und Gemüse ist das Beste. Das heißt, das irgendwie gekocht, geschnitten ist und so weiter, aber nicht halt in Säften, in Smoothies als Go-To. Das kann man machen, auf jeden Fall darf man das irgendwie hinzunehmen. Aber wir wollen halt die ganze Orange mit ihren Fasern. Wir wollen den ganzen Apfel und nicht den Apfelsaft. Das finde ich auch nochmal wichtig und weiß auch aus der Praxis, dass das nicht so selbstverständlich ist, wie wir vielleicht jetzt gerade erstmal denken.
Ja, du redest dann aber eher über Vielfalt. Ich finde,
Ja.
oft wird heute jetzt ja über, weißt du, 1,5 Gramm Protein pro Körperkilo Gewicht wird ja, also das ist ja, glaube ich, eher fast so eine Quantifizierung. Ich bin mir sicher, dass das wahrscheinlich auch seine Gültigkeit hat, aber du sagst sozusagen halt
Ja.
eigentlich im Idealfall Vielfalt, Farben, Ballaststoffe und dann aber wahrscheinlich trotzdem auch auf eine gute Protein Ratio achten, oder?
Ja, absolut. Also ich bin, also das ist super subjektiv. Ich bin keine, die gerne so Sachen wiegt, zählt, sowas macht, sondern man sich ungefähr so, also eher so Buckets sozusagen. Ne? Also das erste Punkt mit der Vielfalt ist ja eigentlich Ballaststoffe. Also mental gucke ich bei meinen Hauptmahlzeiten, habe ich da Ballaststoffe bei. Ne? Das ist irgendwie klar, da gucke ich drauf, sind da Gemüsequellen etc. Da sollte man ja schon auf, könnte man mal gut auf 50 Gramm pro Tag kommen. Kann ich dir jetzt nicht genau sagen, ob ich das genau heute bei meinem Mittagessen hatte, aber da, ne, so vertraue ich dann eher drauf, dass es ist da auf dem Teller und nimmt vielleicht so die Hälfte ein. Und bei Proteinen, da hilft es schon natürlich, sich einmal irgendwie auszurechnen, wie schwer bin ich, wie viel ungefähr ist das, was ich so zu mir nehmen sollte. Dann finde ich es aber viel wichtiger, dass man guckt, dass man es auch in jeder Mahlzeit, ne, man soll ja nicht an einem Tag 100 Gramm in einer Mahlzeit aufnehmen, sondern eher, sagen wir mal, auf drei Mahlzeiten 30 Gramm und dann vielleicht noch einen Snack verteilt. Proteine, ultra wichtig, gut, dass du es ansprichst, gerade für Frauen, gerade für irgendwie, wenn man irgendwie immer mehr versucht, seine Muskeln ein bisschen zu trainieren, für Longevity, die ganzen Themen. Unglaublich wichtig, zählt für mich auf jeden Fall auch dazu. Und das Thema Kohlenhydrate spielt ja immer so eine Rolle, wenn man auch über Blutzucker redet. Da ist es aber auch wieder so, die Frage, was ist so netto die Kohlenhydrate, ne? Weil wenn man halt viel Ballaststoffe drin hat, ne, so ein Apfel hat auch viele Kohlenhydrate etc. Der Einfluss von Blutzucker ist die Netto-Kohlenhydratmenge. Und da denke ich auch, bevor man jetzt sich da wieder was verbietet und immer versucht, da irgendwie nur Low Carb zu machen, der Körper braucht halt alle Makronährstoffe, Proteine, Fette, Kohlenhydrate. Das ist super, super wichtig. Und auch weil du Proteine nochmal rausgepickt hast, Proteine sind auch so insofern wichtig, weil die uns helfen, satt zu sein. Und das ist was, was ich total im Eigenversuch gemerkt habe, was mich total hilfreich finde. Schon beim Frühstück, dass du musst ausreichend Proteine drin haben. Gutes Frühstück hätte ich 4 Stunden satt. Und es gibt diese Protein Leverage Hypothesis. Das heißt, man geht davon aus, dass der Körper eine bestimmte Proteinmenge darauf wartet, dass die sozusagen reinkommt und erst dann sagt, okay, ich bin, das Sättigungsgefühl kommt. Ne? Das heißt, es geht ja jetzt Gott sei Dank nicht immer nur bei Ernährung, heutzutage mehr um Gewichtsmanagement, aber trotzdem ist es ja angenehm, wenn man weiß, mit der Kombination alle Makronährstoffe zusammen, da so kann ich dann auch satt sein.
Merke ich bei mir auch, ne? Also ich glaube, wenn ich ein klassisches Brötchen esse, tut das vielleicht 1,5 Stunden, ne? Wohingegen, wenn ich, glaube ich,
Genau.
ein Omelett aus 3 oder 4 Eiern esse und wahrscheinlich eine Scheibe
Ja.
Brot mit irgendwie einem halben Apfel dazu oder so, dann habe ich ja wahrscheinlich
Ja.
genau diese 4 Stunden, ne? Und ich bilde mir auch ein, dass es auf jeden Fall
Ja.
das Protein ist. Also das merke ich bei mir
Ja.
immer auch, ne?
Witzig, ne? Die Eier haben auch ein richtiges Comeback erlebt.
Ja, lustig, ne? Also haben ja lange, lange wurden sie ja irgendwie niedergeschmettert, so, weißt du,
Cholesterin und Co.
Cholesterin,
Ja,
genau,
total.
und gefühlt jetzt ist es, glaube ich, irgendwie eher so der Gegentrend wieder, ne? Also, hast du Lust, darüber kurz zu
Ja.
reden, wie du das Ei, siehst?
Also, wie sehe ich das Ei? Ja,
Es hat ja auch Farben,
witzigerweise,
das ist ja auch
also
ganz gut, ne? Also.
ja, absolut. Ich finde, ein gekochtes Ei ist auch ein super Snack to go. Also, ich habe das aber genauso wie du wahrgenommen. Also eine Zeit lang hatte ich das Gefühl, also es gab ja ein paar Themen, die so die bösen Fette, also alles mit Fett war ja so. Und die Eier natürlich auch so ein bisschen verschrien. Also ich sehe, beobachte ich das viel mehr, dass das viel mehr verfügbar ist und auch viele Menschen, ne, die vegan waren, da jetzt irgendwie wieder so ein bisschen das integrieren. Ich glaube, ne, das ist eine Diskussion, die hat noch Nachhaltigkeitsaspekte, die hat wie immer alles mit Ernährung, wird kompliziert. Ich habe die Tage noch gehört, dass aber im Ei, boah, jetzt weiß ich nicht, ist es TMAO, das Ei irgendwas im Darm umwandelt, was wiederum nicht so gut ist. Das wollte ich ein guter Reminder mal nachlesen. Muss ich dir nochmal ein Update an anderer Stelle geben, weil ich auch dachte so, oh no, jetzt kommt die nächste Phase der Eier-Historie. Ich würde schon auch sagen, dass man jetzt nicht jeden Tag irgendwie 3, 4 Eier essen sollte, sondern auch da, ne, es gibt auch gute pflanzliche Proteinquellen. Hülsenfrüchte sind ja sehr im Trend, was das angeht, dass man da auch versucht, auf Vielfalt zu achten. Was ich da auch ganz spannend finde, wir hatten bei meiner Firma, wo ich vorher ganz aktiv war bei Hello Insight, da hatten wir einen Berater, Professor Elinaf aus Israel, und er hat viel geforscht zur Personalisierung, zum Mikrobiom, zu diesem ganz individuellen Ernährungsresponse. Und er hat gesagt, Menschen essen in der Regel 60 verschiedene Lebensmittel pro Woche. That's it. Und jeder kann ja mal in sich gehen. Klar, wenn man jeden Tag auswärts isst, okay. Aber was hast du so im Kühlschrank? Was kaufst du immer wieder? Was hast du für Staple Foods? Kommt wahrscheinlich schon hin. Ich finde 60 da fast schon viel. Ne? Also das ist, deswegen kann man da aber auch ganz gut mal gucken, wie kann ich da vielleicht ein bisschen Vielfalt einführen? Kann ich da vielleicht ein paar Kräuter hinzufügen? Und natürlich auch gerne Fermentiertes hinzufügen, also Sachen, die man dann gut aufnehmen kann und jeden Tag dann auch einfach in kleinen Mengen integrieren kann.
Was ich dazu immer ganz schön finde, wir hatten eine Zeit lang so eine Gemüsekiste. Weißt du die Idee? Oder eine Obst- und Gemüsekiste, die hast du wöchentlich bekommen. Und das war manchmal gar nicht so leicht, weil du dann auf einmal einen, I don't know, Spitzkohl hattest. Und weißt
Ja,
du, also ich hab dann irgendwie schon
es
mal
war
mit
gut, ne?
Wirsingkohl gekocht und so. Und ich komme auch aus Norddeutschland. Also wir haben da oben tendenziell viel Kohl. Das ist jetzt nur ein Beispiel,
Ja.
ne? Aber ich glaube, auf einmal stehst du dann davor und denkst
Ja.
so, hey, das mit dem Lebensmittel habe ich noch nie gekocht. Und zack. Und dann
Ja.
willst du es natürlich auch nicht wegschmeißen, wenn du diese Kiste hast. Und das fand ich irgendwie
Ja.
immer ganz gut. Oder einfach zum Markt zu gehen und, weißt du, mit einem lokalen Händler zu reden. Hey, was habt ihr denn gerade? Was ist jetzt gerade, was wird gerade geerntet? Und ich glaube,
Ja.
das ist ja nochmal das andere, was finde ich so auch aus Nachhaltigkeitssicht, aber glaube ich auch wirklich aus Gesundheitssicht oder ich sage jetzt mal so aus Nährstoffvielfalt und sozusagen auch Qualität ist, glaube ich, dieses Lokale und Saisonale ist eigentlich
Ja.
immer das Beste, weißt du, weil das gibt dir die Natur ganz von
Total.
alleine. Es muss nicht, ich sage jetzt
Ja.
mal, von tausenden Kilometern importiert werden, was grün geerntet, wenn danach reift. Das heißt, und ich finde, wenn man so etwas lebt oder wenn man das, ich weiß nicht, selbst wenn man es nur einmal im Monat macht und sich mal so ein bisschen so als Mutprobe setzt, hey, ich kaufe mal zwei Lebensmittel, die ich sonst nicht kaufe, die jetzt aber gerade saisonal sind und guck dann mal auf
Ja.
Google, auf YouTube, auf Chefkoch oder was auch immer, was ich kochen kann, dann ist das
Ja.
eigentlich immer so ein ganz, ganz lustiger Tipp und Trick, den man
Voll.
so anwenden kann, ne?
Ja, voll. Und es macht ja auch total Spaß, so eine Routine zu haben. Also ich gehe auch immer samstags auf den Markt, und genau, da gibt es ja auch diese Kalender, die man sich machen kann. Was hat gerade Saison? Ich bin froh, dass Spargelsaison jetzt vorbei ist, weil darauf bin ich allergisch, das ist einzigartig. Und dann
No.
kann man sich, ja, wirklich, immer alle so, oh, Spargel. Und ich denke, jetzt
Yay.
ist es wieder, ja.
Ja, super.
Ja, aber total. Und ich, auch was ich da auch noch so als Gedanken habe, ist, dadurch, dass man dann guckt, was ist auch von hier, ne, was ist irgendwie, kann man erstmal so seinen Kühlschrank auffüllen, dann isst man ja auch zum Beispiel weniger Fisch. Und Fisch ist ja einerseits eine sehr gute Proteinquelle, soll ja auch irgendwie ab und an mal auf den Teller. Man muss aber in der Realität sagen, ist wenig so viel mit Mikroplastik, Quecksilber und Co. belastet wie eben Fisch, ne? Und gerade wenn er irgendwie da aus den Massenzüchtungen kommt. Und ich finde, das ist halt auch so ein bisschen der Versuch, sich was zu vereinfachen, indem man sagt, was ist hier, was musste nicht lange reisen, was musste vielleicht auch nicht so doll gespritzt werden. Es ist ja mega komplex mit der Ernährung. Es ist es einfach, ne? Das ist erfordert irgendwie auch ein gewisses Interesse und eine kleine Mühe. Aber da will ich immer ermutigen, es ist ja nicht so, dass man das jede Woche wieder, oh Gott, jetzt muss ich wieder überlegen und so weiter, ne? So eine Kiste ist super, irgendwo hingehen und gucken, was ist gerade da, und dann eben auf seine maximal 60 Basics auch erstmal sich besinnen, sozusagen, wenn man einmal geguckt hat, was irgendwie gerade zu Hause da ist, dass man vielleicht nicht nur Soßen, fertige Soßen da hat, die nur ersten 2, 3 Zutaten Zucker haben oder so. Und so kommt man dann irgendwie auch in so einen ganz guten neuen Alltag, neue Struktur. Und ich bin mir ganz sicher, man wird es auch in der Stimmung merken.
Ja, da glaube ich auch felsenfest dran, ne? Also ich glaube, die Schwierigkeit ist, und das ist zumindest so mein Gefühl aus eigener Erfahrung, ist, wenn es einem sowieso nicht gut geht, sei es halt, dass man
Oh
vielleicht auch mal
ja.
eine, also oft ist es ja, glaube ich, geht es einher mit mit extremem Stress. Ne? Das kann finanziell sein, das
Ja.
kann emotional, das kann, I don't know, kann alle möglichen Formen annehmen. Ne? Ich glaube, dann ist man sozusagen nochmal eher schneller geneigt, schnell sich halt, keine Ahnung, Subway-Sandwich zu holen oder irgendwie,
Ja.
weil man überhaupt keinen Bock
Ja.
hat, was zu machen. Und ich glaube, dann ist man schnell in so einem negativen Strudel, aus dem man echt schwierig wieder rauskommt. Ne? Und das würde mich auch mal interessieren, also was du im klinischen Umfeld vielleicht siehst und wie würde oder was würdest du jetzt jemandem empfehlen, der das vielleicht hört und sagt so, hey, mir geht's gerade echt schlecht und ich kann mich null motivieren,
Ja.
biologisch verfügbare
Ja.
Lebensmittel einzukaufen, geschweige denn mal zu kochen, da habe ich aber keine Kraft zu gerade. Wie
Ja.
kommt man raus?
Ja. Das ist auch eine ganz krasse Lebensrealität, die ich mitbekomme. Ne? Ich arbeite ja nun mal auf einer Psychotherapiestation und da sind viele Menschen, die können gar keine Selbstfürsorge machen. Tja, was kann man machen, wenn es vielleicht noch nicht so ist, dass man jetzt in die Klinik muss, ne? Und irgendwie man gerade guckt, was sind so Ansatzpunkte? Natürlich Essen auch als was Soziales nutzen. Das ist natürlich gerade in so einer Phase, wo man sich zurückziehen will, so das Gegenteil. Aber vielleicht zu überlegen, okay, welche Person könnte ich fragen, ob sie mir was bringt, was macht. Das ist natürlich oft genau das Erste, was wegfällt, so eine Selbstfürsorge in Form von sich was kochen oder sowas, weil es auch erstmal mega anstrengend ist. Dann finde ich es immer ganz schön, einfach so, und das kenne ich von vielen Patienten, die sagen, okay, ich weiß, ich habe keinen Appetit und, aber zwei Mahlzeiten pro Tag. Und dann muss man jetzt hier nicht irgendwie das Verrückteste machen, ne? Man darf Tiefkühlgemüse und Obst verwenden. Also da wirklich auch zu gucken, was kann convenient sein und trotzdem, ne, deswegen hilft mir immer mein Anker, Eat the Rainbow, bunt sein. Damit meine ich jetzt nicht die Jungen, sondern dass wir halt die Vielfalt einfach so ein bisschen reinkriegen. Oder man versucht sich zu erinnern, was war so ein Lieblingsessen, das ich immer geliebt habe, was für mich gemacht wurde. Und entweder fragt man halt jemanden, ob er etwas kochen kann oder vor in größeren Mengen und das dann einzufrieren. Also da muss man wirklich, das ist super schwer, wenn es einem so schlecht geht, im Idealfall Hilfe sich holen und zu sagen, okay, na, Hauptsache, ich esse jetzt nicht nur Käsebrot, sondern schneide mir noch Gurke dazu. Also so wirklich sich da auch nicht unter Druck setzen. Aber vielleicht hilft es halt auch zu wissen, dass es auch helfen kann, sich besser zu fühlen, ne? Wenn man irgendwie Brainfoods, Nüsse, Walnüsse zum Beispiel oder sowas hinzunimmt, dass man auch sagt, ich tue was für mich damit. Und das ist vielleicht auch nochmal niederschwelliger möglich, als zu sagen, ich nehme jetzt Medikamente oder sowas.
Also was du eigentlich dann sagst, ist, man muss, glaube ich, schon eine Form der Selbstfürsorge entwickeln. Das ist, glaube ich, das eine. Ne? Das andere ist sozusagen dann
Ja.
halt entweder sonst gesellschaftlich oder sich soziale Hilfe so ein bisschen zu holen, sei es einfach von Freunden, Familie.
Ja, es ist natürlich, und das weiß ich, dass es genau das gerade das Problem ist. Ne? Man zieht sich zurück, es
Ja.
geht einem nicht gut, man kommt kaum aus dem Bett. Und deswegen wirklich, es muss jetzt nicht immer kompliziert und gekocht und irgendwie der Markt sein, sondern ne, es gibt ja Gott sei Dank die Möglichkeit, sich Sachen liefern zu lassen, etc. Also ich bin großer Fan auch von Tiefkühlgemüse. Ich habe immer alles Mögliche da. Es macht schon einen Unterschied, wenn man es vielleicht schafft, sich die Nudeln zu kochen und die Tomatensoße, dass man noch da ein bisschen Gemüse reinwirft oder ein paar Bohnen einfach. Von mir so aus der Dose. Also dass man wirklich so ganz low-key überlegt. Und da geht es jetzt nicht darum, sich selber irgendwie seinen Kombucha anzusetzen und irgendwie so auf Instagram da irgendwie vielleicht auch das, ne? Sich nicht da auf Social Media in irgendwelche Strudel ziehen lassen, sondern da vielleicht eher gucken nach. Man kann ja mal googeln, Rezepte mit drei Zutaten oder so, ne? Also solche Sachen dann eher zu nehmen. Ja, und ich wünsche natürlich allen Menschen, dass es vielleicht doch ein oder zwei Personen gibt, die man mal fragen kann. Denn das weiß ich auch, die Angehörigen oder Freundinnen und Freunde von Menschen, denen es gerade nicht so gut geht mental, die fragen immer, was kann ich tun? Und vielleicht ist es ja cool zu sagen, irgendwie bring mir buntes Obst, Gemüse oder koch mir irgendwie eine leckere Linsensuppe oder sollen wir zusammen was essen? Ne? Das ist vielleicht noch so ein Impuls.
Ja, und ich, also meine Erfahrung ist, dass die meisten Leute halt helfen wollen. Das ist ja, glaube ich, auch das, was du gesagt hast,
Ja.
aber man sozusagen dann in dem Moment einfach Probleme hat, das zuzulassen oder Leute sozusagen ins Leben zu lassen und diese Hilfe anzunehmen. Das ist
Ja.
ja wirklich eine helfende Hand. Und ich glaube, da hilft es natürlich, wenn man entweder, I don't know, Familie in der Nähe hat, selbst wenn es der Nachbar oder Nachbarin ist, ne? Ich glaube, sozusagen mit Mikroschritten wahrscheinlich arbeiten, das ist, glaube ich, der richtige Schritt, ne?
Absolut, genau. Und zu sagen, ne, mit ein oder zwei Mahlzeiten pro Tag, ne, das, und manchmal hilft auch so eine Kette zu bauen. zu sagen, okay, ich gehe duschen, danach mache ich XY, danach gehe ich vielleicht zum Supermarkt oder so, indem man halt Sachen verknüpft. Und da ist oft der erste Schritt so der schwierigste, ne? Weil wenn man im Bett liegt, ist alles irgendwie unmachbar. Aber da, ja, einfach genau, Mikroschritte ist eine gute Bezeichnung.
Ja, schön. Was kann ich denn, also vielleicht gerade auch dann, wenn es mir nicht so gut geht, gibt es ja immer noch so Lifestyle-bezogene Themen, die ich wahrscheinlich machen kann, ne? Ich glaube,
Ja.
das, was ja immer gesagt wird, ist so ein Tageslicht ist ja zum Beispiel eine Sache oder auch, ich weiß nicht, ein Spaziergang, ne? Also gibt es, hast du da
Ja.
so, was empfiehlst du da? Was machst du für dich vielleicht auch selber als ich so ein bisschen
Ja.
eigene Pflegeroutine?
Also ich empfehle meinen Patienten auch in der Klinik, gerade wenn die Schlafprobleme haben, was sehr viele haben, versuchen sie vor 10 Uhr hier einmal rauszugehen, einen kleinen Spaziergang zu machen. Wenn es gar nicht geht, wir haben Gott sei Dank sehr helle Fenster, sich dorthin zu setzen, Gesicht, Unterarme, irgendwie ein bisschen Sonnenexposition, wie du sagst, ne, das ist gut. Ich finde es natürlich toll mit einem Spaziergang verknüpft. Das hilft ja morgens einfach die Melatoninproduktion auch für den Tag und vor allem dann eben für die Nacht anzusetzen. Also jede gute Nacht beginnt am Morgen. Das empfehle ich meinen Patienten sehr häufig und auch, das ist auch was, was wir sehr oft besprechen, nach Entlassung von Station, dass wir sagen, das können Sie mit nach Hause nehmen, um eine Routine dafür morgens zu haben. Ich mache das persönlich auch, weil ich fahre am Fahrrad zur Arbeit. Das heißt, ich habe das irgendwie auch direkt mit drin. Ich liebe das. Ich fahre auch noch durch einen Bereich, wo relativ viel Natur ist. Das ist, finde ich, super hilfreich, super wichtig. Und das ist auch was, was wirklich auch schon mit 5 oder 10 Minuten erstmal einen Unterschied macht. Also das empfehle ich sehr, sehr gerne. Und dann natürlich auch, und das fällt vielen erstmal schwer, das Thema Bewegung. Da hilft aber dann auch zu sagen, Alltagsbewegung ist wichtig. Auch da entweder, nur wie jetzt gerade mit einer Morgenroutine verknüpft oder vielleicht auch nach dem Mittagessen zu sagen, das ist jetzt sozusagen die Routine, danach nochmal rauszugehen, 10, 15, 20 Minuten, also auch da so ein Habit-Stacking zu machen. Ja, sowas liebe ich. Das ist auch was, was ich merke, dass es vielen hilft, gerade wenn man sich zu Hause eine eigene Alltagsstruktur bauen muss, dass man sagt, okay, dafür mache ich mir dann extra eine bestimmte Playlist, die ist genau damit verbunden. Oder ich mache mir dann meinen Kaffee to go und nehme mir den mit. Menschen mit Haustieren haben immer Glück bei sowas, also mit Hunden. Die haben dann irgendwie immer so ganz gut so eine Routine. Ja, also das ist sicherlich was, was ich so für eine Bewegungs- und Schlafhygiene auf jeden Fall ja immer empfehle und was auch so niederschwellig ist, dass es das oft nie Umsetzung findet.
Ja, spannend. Ich glaube, da passiert, glaube ich, auch viel Forschung, ne? Einfach zu verstehen, wie sozusagen so Lifestyle-bezogene Themen mir halt auch mit der mentalen
Ja.
Gesundheit helfen können. Ne? Und weil zum Beispiel immer, wir haben vorhin kurz über die kalte Dusche gesprochen. Ich finde, das ist auch
Ja.
ein krasser Kick, wenn man das schafft, sozusagen sich halt unter die kalte Dusche zu
Ja.
stellen. Oder das Eisbad, das ist, glaube ich, noch krasser, ne? Das ist natürlich dann auch extrem, muss man so ein bisschen aufpassen auch. Aber ich weiß nicht, also ich mache es recht regelmäßig und bin, glaube ich, noch nie unglücklich aus dem Eisbad oder der kalten Dusche rausgekommen, weil du in
Ja.
dem Moment so froh bist, dass du das geschafft hast,
Ja.
dass du eigentlich ein
Ja.
Lächeln auf dem Gesicht hast, ne? Und das
Total.
finde ich
Ja,
so.
ich glaube, diese Stress, also vor allem, entschuldige, ich dich unterbreche, diese Stressoren, die so planbar sind, ne? Wie diese, du weißt, du steigst da rein oder das Wasser ist jetzt kalt. Das ist ja auch diese neue Erfahrung von diesem, im Vergleich zu, ich bin in meinem Leben, alles strömt auf mich ein, ich bin dauergestresst, das ist ja genau das, was wir damit lernen wollen. Und das ist auch, ne, um das Thema Food and Mood so für die Darm-Hirn-Achse, das ist auch dafür wichtig für Resilienz, dass man irgendwie natürliche Stressoren hat, Hitze, Kälte, bestimmte Sportarten vielleicht. Das ist extrem wichtig für Resilienz. Das ist vielleicht so, ich würde mal sagen, Level-2-Empfehlung, ne? Also wenn wir so ganz basal sind, bei den meinen Patienten bin ich froh, wenn die irgendwie schaffen, gut für sich irgendwie zu sorgen und Schlaf irgendwie klappt und ist in Bewegung. Und genau, ich habe dir auch eben ja berichtet, so kalte Dusche bin ich gerade auch wieder dran. Klappt dann auch gut und dann hat man irgendwie auch so einen Streak, ne? Genau. Und da habe ich dann auch nochmal gelernt, so bestimmte Techniken, dass man sich ja auch seitwärts, rückwärts und weiter beduscht in der Döner-Technik. Also, dass man da halt auch wirklich ja merkt, das sind ja eigentlich dann Sekunden, Minuten und das macht trotzdem, wie du sagst, viel mit einem über den ganzen Tag.
Naja, super spannend. Also ich rede ja viel im Podcast sozusagen auch über so den Effekt von Saunieren oder von Hitze. Und ich weiß, dass da, glaube ich, letztes Jahr ist eine Studie rausgekommen, wo die sich halt sozusagen mal angeguckt haben, was passiert denn eigentlich, wenn ein Mensch wirklich an so Hitzestress methodisch rangeführt wird und sozusagen halt aber wirklich, ich sag mal, so eine 45- bis 50-minütige Infrarotsaunasitzung, also sozusagen bis zu einer so einer Intensität, dass du eigentlich fast sagen würdest, oh, das ist mir zu heiß, ich will rausgehen. Und wir aber ja als Menschen, das ist bei der Kälte ja oft genauso, dass wir sozusagen eigentlich doch viel weiter darüber hinausgehen können. Das ist ja beim Tauchen auch so, ne? Also wenn du sozusagen, ich glaube, beim Tauchen greift dann ja auch dieser Reflex, so dass du eigentlich fast nochmal doppelt so lange die Luft anhalten kannst, wie du halt eigentlich denkst, dass du es kannst.
Ach, okay, ja.
Und das ist sozusagen bei der Hitze halt auch so. Und da haben sie, glaube ich, das mal versucht zu messen, was dann eigentlich mit so Depressionssymptomen passiert. Das war, glaube ich, in Frauen. Und ich meine auch, dass 80 oder 90% der Frauen sozusagen nach so einer Methodik keine Depressionsmarker mehr hatten. Ne? Und ich glaube, das ist einfach diese spannend. Form des extremen Stresses, sei es halt, weißt du, in Form von Ausdauersport oder Kraftsport, Kälte oder auch extreme Hitze führt halt, glaube ich, wirklich dazu, dass du dann halt, ne, dass also hormonell viel passiert und dass eben genau dieses Resilienzthema einsetzt. Ja. Und ich glaube, dadurch natürlich auch oft eine verbesserte mentale Gesundheit damit einhergeht.
Ja, total. Also ich glaube auch, dass das ganz spannend wird, was wir da in Studien noch sehen werden in nächster Zeit. Also, ne, da bin ich nicht so drin, aber ich war letztens auch bei einer Fortbildung und da ging es auch unter anderem das Thema Atemtraining oder Eisbäder und auch nochmal, was da für Studien jetzt gemacht werden. Also ich glaube auch, dass das super viel Potenzial hat, super immer niederschwelliger vielleicht auch verfügbar wird, ne? Weil noch kann sich nicht jeder sein Eisbad hinstellen und dann ist die Dusche der Kompromiss, aber das ist ja quasi dein Thema, das auch irgendwie niederschwellig verfügbar zu machen. Und ich finde es super cool, weil es ist ja nicht nur dieses, ich weiß in der Studie, meine Marker werden besser, sondern ich fühle mich ja direkt anders. Und ich tue was für mich. Und das finde ich irgendwie auch so cool. Und das ist natürlich auch irgendwie eine schöne Perspektive, dass Gesundheit auf immer mehr Säulen so gesetzt wird.
Ja. Ich finde das Schöne am Kalt, an der Kaltwasserexposition ist halt, du kannst sogar eine Badewanne mit kaltem Wasser voll machen, du kannst kalt duschen im Herbst, Winter. Selbst auch im Sommer, glaube ich, gibt es noch viele kalte Seen oder Flüsse, in die man rein kann. Das muss ja nicht immer 3 Grad sein, sondern oft ist es ja 5 Grad, 10 Grad, selbst 12 Grad fühlt sich kalt an, wenn es draußen 20 Grad ist, ne? Und ich glaube, da muss man trotzdem erstmal sozusagen diese Überwindung aufbringen, reinzugehen. Und danach fühlt man sich aber immer gut. Und das ist, glaube ich, eben das Schöne, ne?
Total. Ja. Absolut.
Du hast vorhin ja viel so ein bisschen auch über das Thema Blutzucker gesprochen, oder? Nun bist du ja auch immer noch inaktiv oder aktiv mit Hello Insight unterwegs. Und du hast ja vorhin auch schon so ein bisschen über, ich sag mal, so Tipps und Tricks, die man im Alltag, glaube ich, machen kann, um seinen Blutzucker zu stabilisieren. Hast du Lust, das mal kurz zu erklären, warum es eigentlich wichtig ist? Und dann vielleicht so Annas Top 3 oder Annas Top 5 Blutzucker-Hacks mal so zu teilen?
Ja, klar. Genau, also das so also ganz simpel gedacht, geht es einfach drum, vor allem unbewusste Stressoren für unseren Körper in Form von so Blutzuckerspikes zu minimieren. Ne? Wenn irgendwie wir Kohlenhydrate aufnehmen, je einfacher in ihrer Struktur, desto schneller gehen die in den Körper, Magen-Darm-Trakt, zack, ins Blut, führen zu so einem Anstieg, sind nämlich unsere präferierte Energiequelle. Das ist auch erstmal gut, ne? Weil manchmal müssen wir zum Bus laufen, manchmal müssen wir irgendwie on top da sein und dann ist es gut, dann ist Energie zur Verfügung und wird dann auch entweder eben verbraucht von Muskeln, wenn wir laufen müssen, wird weggestort in Leber und Muskeln oder eben auch irgendwie in den Zellen umgesetzt. So far so good, das ist irgendwie ein physiologischer, guter Prozess, das ist gut, dass unser Körper so funktioniert. Das Problem ist, wenn wir immer wieder einen ganzen Tag so Reize reingeben in Form von Blutzuckerreizen, wenn es eben nicht mehr die Möglichkeit gibt für die Zellen, sich zu erholen und vor allem, wenn das unbewusst funktioniert. Ne? Bestes Beispiel, Kaffee mit Hafermilch. Viele Leute denken, das ist irgendwie eine gesunde Alternative. Die Hafermilch ist aber eigentlich flüssige Stärke. Das heißt, für viele, die denken, sie frühstücken nicht, passiert trotzdem schon morgens auf nüchternen Magen genau das. Sie trinken ihren Kaffee mit Hafermilch. Der Blutzucker schießt in die Höhe, fällt runter, fällt oft unter Ausgangsniveau zurück, weil das eben so viel Insulin ausgeschüttet wurde. Und wir haben irgendwie um 10 Uhr schon das nächste Tief. Und dann kommen wir auf so eine Blutzuckerachterbahn über den Tag. Sprich, es gibt viele Blutzucker-Hacks, wo wir genau das eigentlich vermeiden wollen, wo wir gucken wollen, dass der Blutzucker über den Tag nicht in diesen krassen Spitzen und Tälern verfährt, sondern dass wir einfach sanft über den Tag fahren, weil dann natürlich soll der Blutzucker ansteigen, wenn wir irgendwie Kohlenhydrate aufnehmen, aber eben nicht so rapide. Genau, und da gibt es viele Hacks. Genau, also der erste Hack ist sehr passend zu dem, was wir heute besprochen haben, schon mehrfach, nämlich unser Lieblingsthema Ballaststoffe. Du hattest eben gesagt, Käsebrötchen, da passiert nach 1,5 Stunden das, dass ich danach wieder in so ein Hungerloch falle. Das kann man genau mit sowas eben verhindern oder Tellerpasta mittags. Ne? Das ist oft genau das Thema. Wenn du nämlich vorher einen kleinen Salat isst, wenn du davor irgendwie eine andere Veggie-Vorspeise dir isst, wenn du beim Kochen schon ein bisschen Rohkost isst, das hilft alles dabei, diese krasse Blutzuckerachterbahn zu vermeiden und diesen Anstieg gering zu halten, weil du einfach dann nicht diesen Zack irgendwie Kohlenhydrate gehen ins Blut und der Blutzucker steigt sofort an, sondern weil das einfach gedämpft wird. Also der erste Tipp ist sicherlich Veggie Starter. Nenne ich auch als ersten, weil Veggies haben wir heute schon sehr viel drüber gesprochen, Ballaststoffe, was ist, was wir auch ja, nicht nur den Blutzucker, sondern auch unser Mikrobiom für unsere Stimmung sehr, sehr gerne und viel im Körper sehen. Dann das Zweite, was auch wir schon ein bisschen drüber gesprochen haben, ist das Thema Bewegung. Bewegung nach dem Essen. Ich liebe einfach Tipps, wo so verschiedene Lebensstilsäulen verknüpft werden. Und da ist nämlich auch eine Möglichkeit, wenn du den Teller Pasta isst, dass du danach sagst, hey Leute, sollen wir unser Meeting danach vielleicht ein Walking Meeting machen? Oder sollen wir uns einen Kaffee to go nehmen und nochmal irgendwie hier eine Runde um den Block gehen, 10 Minütchen? Oder wenn man zu Hause im Homeoffice ist, dass man sagt, okay, jetzt gehe ich vielleicht doch nochmal kurz raus oder ich mache jetzt noch kurz, bringe Müll runter. Also dass man einfach so kleine Alltagsbewegungen nach einer Mahlzeit verknüpft, weil dann auch die Muskeln eben auch die aufgenommene Glukose dann direkt weiterverwerten.
Da hat die Rhonda Patrick, das ist, glaube ich, gerade veröffentlicht, dass, ich glaube, der Effekt von 10 oder 20 Kniebeugen ist, glaube ich, stärker als der Effekt von einem Spaziergang. Selber nie getestet, aber hat jetzt, ich habe es irgendwie
Krass,
vor ein paar Wochen gesehen und dachte so, ja krass, also wenn ich sozusagen das nicht schaffe, rauszugehen, 10 oder 20 Kniebeugen, ne? Und das scheint die großen Muskeln so zu aktivieren, dass es, glaube ich, auch den Blutzucker einmal abfedert, ne?
Voll, und das ist auch total gut machbar, wenn man selbst wenn man im Büro oder aufs Klo geht, wenn man es nicht irgendwie machen will. Ne? Also ich meine, man muss ja jetzt nicht irgendwie wie ein Verrückter sich am Klo verstecken und da Übungen machen, aber kann man ganz gut machen. Ne? Also selbst wenn man im Meeting sitzt, kann man irgendwie seine Waden heben und so. Aber wie du sagst, je größer die Muskeln, desto mehr wird da natürlich aufgenommen. Es gibt auch Leute, die machen Liegestütze am Schreibtisch. Also ich bin immer ein Freund von sehr niederschwellig. Ne? Für viele Leute ist irgendwie rausgehen und so weiter vielleicht noch das Realistischste. Oder was ich auch ganz cool finde, weiter wegzuparken, das Auto einfach ein bisschen mit einzuplanen. Sowas kann man dann easy umsetzen. Genau, also das wäre so der zweite Hack, der eigentlich auch nicht nur blutzuckerfreundlich ist, sondern auch sonst immer ganz gut in Bewegung. Und dann finde ich nochmal ganz wichtig, ich mag ganz gerne süße Sachen. Auch trotz meines ganzen Wissens. Und habe einfach auch gelernt, dass das am besten ist, für was Süßes ist nach einer Hauptmahlzeit, also nicht auf nüchternen Magen, nicht als Snack zwischendurch, sondern eben, wenn ich gegessen habe, irgendwie ne, mein normales Mittagessen oder Abendessen und dann eben das Süße als letztes zu essen direkt danach. Das ist auch viel geringerer Reiz zu dem Blutzucker, viel besser umzusetzen und ist irgendwie auch total intuitiv, wenn man so überlegt, ne, wenn man so was Süßes reinschmeißt in den Körper und nichts davor irgendwie am Start ist, ja, dass das natürlich irgendwie auch was macht und das ist auch natürlich genau das, was bei der Hafermilch so das Thema ist, wenn man überlegt, wie schmeckt so eine Hafermilch sehr, sehr süß. Deswegen, das ist vielleicht noch auch noch so ein kleiner Tipp, mal zu gucken, okay, was sagt euch eure Körperintuition? Was esse ich hier gerade? Was macht es mit mir? Wie fühle ich mich danach? Wie schmeckt das? Und das ist sicherlich auch ein Tipp, den man da verwenden kann. Ja, dann, weil einfach immer danach gefragt wird, ich weiß nicht, ob du es verwendest, Apfelessig?
Hab ich mal mit rumgespielt, finde ich
Ja.
teilweise schwierig runterzubekommen. Gerade sozusagen auf leeren Magen oder weißt du, 20 Minuten
Ja.
vor einer Mahlzeit. Also, ja, ich kenne den Tipp und ich glaube, es hat ja auch für den
Ja.
Darm super viele spannende Vorteile, aber
Ja.
gut schmecken tut's mir nicht, so, naja.
Ich finde es sogar ganz lecker, aber irgendwie, ich bin da auch manchmal zu im Arbeitsalltag, das passt einfach manchmal nicht logistisch so irgendwie. Und trotzdem, ne, wir können ihn ja kurz erzählen. Also da ist der Gedanke eben, 1 bis 2 Esslöffel Apfelessig in Wasser einrühren. Manche Leute haben jetzt ja immer so Shots auch dabei. Und das von einer der größten Mahlzeiten, ist wahrscheinlich mittags oder abends, dann halt zu trinken. Das hilft irgendwie auch nochmal, unter anderem insulinunabhängig die Muskelaktivierung zu machen. Und da eben auch den Blutzuckerreiz geringer zu halten. Gibt's auch, also ich glaube, es funktioniert auch nicht bei jedem. Das ist tatsächlich halt auch so was, was wir immer viel gesehen haben bei Heil und Zell, dass es nicht der Tipp ist, der quasi Gold ist für alle. Aber wie du sagst, es ist schon ein Naturheilmittel, schon seit vielen Jahren auch für Darm und Verdauung und antibakteriell. Deswegen, ne? Also da geht es wirklich nur um den Apfelessig, geht es nicht den süßen Balsamico-Essig oder so, dass der dann ganz gut ist. Ja, vielleicht das so als kleiner Ausflug in die Blutzuckerwelt.
Ja, mega. Ich glaube, da, also finde ich selber ein super spannendes Thema. Ich habe noch nie so einen Glukosemonitor mir angesteckt, aber ich glaube, das ist nochmal ein spannendes Experiment, auf das ich mich selber sehr freue.
Ja.
Ja. Wir haben, glaube ich, gutes Spektrum abgefrühstückt, wie man so schön sagt. Hast du das Gefühl, dass noch irgendwas fehlt, dass du noch irgendwie irgendwas mitgeben möchtest, bevor wir den Wrap-up machen?
Also, ich glaube, wir haben wirklich viel mal so ein bisschen getouched, auch von aktuellen Themen. Mir ist immer wichtig, ne, Ernährung ist so, so individuell, sollte einfach nicht so stressen, sondern auch nicht so dogmatisch sein, sondern man darf ja auch Sachen ausprobieren, es soll irgendwie Freude machen. So eine 80-20-Regel ist immer gut, ne, dass man sich nicht zu viel verbietet. Das ist ja auch gerade das Thema, was ich bei Blutzucker so cool finde. Es geht eher um eine smarte Kombination, eher was hinzufügen. Und nicht dieses, was wir alle ja nicht mehr hören können, von Verboten, von irgendwie irgendwelchen Fear Foods, irgendwelche Sachen, die einfach irgendwie so das Böse sind, sondern dass man eher versucht, okay, wie kann ich vielfältig, wie kann ich bunt und vor allem halt eben freudvoll auch da mich mit auseinandersetzen.
Ja, sehr schön, finde ich. Klingt, also, das ist, glaube ich, mein größtes Problem, was ich immer sozusagen mit so Doktrinen oder mit Social Media habe, ne? Es wird immer alles irgendwie auf eine Lösung runtergebrochen und ich
Ja.
glaube einfach felsenfest, dass es nicht die Antwort ist. Und ich glaube,
Ja.
das ist ja auch das, was du gesagt hast, ne? Und ich glaube, ich war aber selber verunsichert, weißt du, dann von vegan zu
Ja.
viel Fleisch, zu wenig Fleisch, zu Keto,
Paleo.
Paleo und wer weiß, wo wir in
Ja.
2 Jahren stehen, weißt du, dann diese ganzen veganen
Total.
Ersatzprodukte und ich weiß nicht, also ich glaube, man ist einfach irgendwie noch verwirrter, wenn man zu viel
Ja.
konsumiert und ich glaube, am Ende sollte es eigentlich einfach sein, ne? Fühle ich mich gut? Ja, nein, und dann kann ich immer noch Tests
Ja.
machen und kann das personalisieren, aber ich
Genau.
glaube, die 80-20-Regel trifft da, glaube ich, sehr gut, ne? Ja.
Agree.
Cool. Anne, dann danke ich dir ganz herzlich. Ich habe selber für mich auch nochmal viel gelernt. Freue mich also auch, einige
Cool.
dieser Tipps und Tricks im Alltag für mich nochmal weiter zu nutzen. Gerade, glaube ich, auch manchmal so ein bisschen das Rainbow-Denken, das habe ich noch nicht so richtig gut verinnerlicht. Weißt du, so Salat und Spaziergänge, das ist fast
Ja.
so ein bisschen autonom
Ja.
oder muss ich nicht drüber nachdenken. Aber Rainbow-mäßig, ich glaube, das mache ich so ein
Ja.
bisschen unterbewusst, aber und von daher freue ich mich, das jetzt so ein bisschen auch auf der Reise nochmal selber zu testen. Wenn man mehr von dir erfahren möchte. Du bist ja auf einigen Kanälen, glaube ich, auch aktiv, ne? Wie gehe ich da vor?
Genau, also ich bin wahrscheinlich am aktivsten auf Instagram und LinkedIn. Genau, auf Instagram Dr. unterstrich Anne Latz, Dr. mit DOCTOR. Und genau, unter meinem Namen sonst auch zu finden auf LinkedIn. Und wer zum Thema Blutzuckermanagement noch mehr erfahren will, at Hello Inside Official, da gibt es ganz viele Tipps und Hacks auch nochmal zu dem Thema. Ja, ich glaube, das reicht erstmal als kleiner Anknüpfungspunkt.
Schön, dann verlinken wir das unten auf jeden Fall, dass man, glaube ich, einfach auch von der Beschreibung recht schnell durchklicken kann. Anne, dann hoffe ich, dass wir uns in
Super.
Person nochmal wiedersehen. Danke dir auf jeden Fall ganz herzlich
Sehr
für
gerne.
die
Ja.
Stunde nach dem Klinikalltag und hoffe, du genießt deinen Feierabend. Vielen Dank.
Danke dir. Tschüss.
Hat dir dieser Podcast gefallen? Dann lass uns eine Bewertung auf Spotify und Apple Podcast da. Gerne 5 Sterne. Es hilft ungemein, wenn ihr ein paar nette Worte dazu schreibt, vielleicht sogar Namen von Gästen, die du dir selber im Podcast wünschst. Auf www.thehealthyshow.de könnt ihr uns direkt schreiben. Wir wünschen uns, dass noch mehr Menschen ihre Gesundheit selbst in die Hand nehmen. Also für wen in deinem Umkreis könnte die heutige Episode spannend sein? Dann teile sie gerne und verschenke so mehr Gesundheit und Wohlbefinden. Herzlichen Dank dafür.